Trump in Washington ein positives Fazit gezogen. Merz sagte am Abend in der ARD, man habe ein Fundament für sehr gute persönliche und politisch zielführende Gespräche gelegt. Nach Angaben des CDU-Politikers wurde vereinbart, dass Deutschland und die USA in Handelsfragen enger zusammenarbeiten. In einem Interview mit der Deutschen Welle ergänzte Merz, er habe den Eindruck, dass Trump ernsthaft daran interessiert sei, sich im Zollstreit mit der EU zu einigen. Der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Huck Verdi, bewertete das Treffen als Erfolg. Auch der Grünen-Politiker von Notz äußerte sich anerkennend. Russland hat die Ukraine in der Nacht offenbar wieder massiv mit Drohnen und Raketen angegriffen. Ziele seien die Hauptstadt Kiew und andere größere Städte und Regionen im Westen des Landes gewesen, meldeten mehrere ukrainische Medien. In allen Landesteilen sei Luftalarm ausgelöst worden. In Kiew wurden laut Bürgermeister Klitschko mehrere Menschen getötet. In verschiedenen Stadtteilen gerieten Wohnhäuser in Brand, auch zivile Infrastruktur ging in Flammen auf. Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben mehrere Ziele der Hisbollah-Miliz im Libanon angegriffen. Es habe sich um unterirdische Einrichtungen gehandelt, in denen Drohnen hergestellt und gelagert wurden, hieß es. Unser Korrespondent für den Libanon, Moritz Behrendt.
Die israelische Luftwaffe hat mindestens 10 Angriffe auf die südlichen Vorstädte der libanesischen Hauptstadt Beirut geflogen. Auch das Dorf Ein Kana im Süden des Landes wurde mit Raketen beschossen. Nach Warnungen durch das israelische Militär verließen tausende Menschen fluchtartig die südlichen Vorstädte Beiruts. Die Vereinten Nationen riefen dazu auf, Aktionen zu unterlassen, die den im November zwischen Israel und dem Libanon geschlossenen Waffenstillstand gefährden könnten. Die Angriffe am Vorabend des islamischen Opferfests hätten Angst und Panik in den Vororten Beiruts ausgelöst. Libanons Präsident Aoun und Premierminister Salam verurteilten die Luftschläge als Bruch internationaler Vereinbarungen.
Der Bundestag hat am Abend beschlossen, dass die Bezüge von Abgeordneten weiterhin automatisch jedes Jahr angepasst werden. Sie sind an die Lohnentwicklung gekoppelt und steigen in der Regel immer weiter. Linke und AfD stimmten dagegen, diesen Mechanismus beizubehalten. Heute beschäftigt sich das Parlament mit Plänen zur Verschärfung der Migrationspolitik. Die Vorlage aus dem Innenministerium sieht unter anderem vor, den Familiennachzug für Geflüchtete ohne anerkannten Asylstatus für 2 Jahre auszusetzen. Die Berliner Bildungssenatorin Günther Wünsch will das Thema Gewalt an Schulen offensiv angehen. Sie sagte in der RBB 24 Abendschau, es handle sich längst nicht mehr nur um Einzelfälle. Zu lange sei nicht klar und deutlich über das Problem gesprochen worden. Es sei aber wichtig, mit den Schulen in einen Austausch zu kommen. Die CDU-Politikerin kündigte auch eine Studie an, basierend auf Gewaltmeldungen von Schulen. Zuletzt hat vor 2 Wochen ein Vorfall in Spandau das Thema wieder in die Schlagzeilen gebracht. Dort hat ein 13-Jähriger einen 12-jährigen Mitschüler mit einem Messer schwer verletzt. An der Kreuzung an der Wuhlheide, Edisonstraße und Treskoallee in Berlin-Oberschöneweide können ab heute auch wieder Autos fahren. Dort wurde eine Brücke abgerissen. Nach Angaben der Senatsverkehrsverwaltung wird am Nachmittag auf der Verbindung zwischen Treskoallee und Edisonstraße jeweils eine Spur geöffnet. Svetlana Oheim, RBB 24.
Morgen Mittag werden auch die äußeren Fahrbahnen zwischen Rummelsburger Straße und der Straße an der Wuhlheide freigegeben. Das Linksabbiegen von der Rummelsburger Straße in die Treskoallee geht aber erstmal noch nicht. Schon seit einer Woche können Straßenbahnen sowie Feuerwehr, Polizei, Radfahrer und Fußgänger wieder durch den Bereich. Die Baustelle soll spätestens bis zum 27. Juni komplett geräumt sein. Ob die Brücke neu gebaut wird, entscheidet sich im Herbst.
Die Füchse Berlin haben in der Handball-Bundesliga einen großen Schritt Richtung Meisterschaft gemacht. Sie gewannen das letzte Heimspiel der Saison gegen Gummersbach mit 45:35. Am Sonntag entscheidet sich, ob Berlin oder Magdeburg Meister wird. Den Füchsen würde dafür ein Unentschieden bei den Rhein-Neckar-Löwen reichen. In der Fußball-Nations League hat Spanien das Halbfinale gegen Frankreich mit 5:4 gewonnen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Zunächst meist bedeckt, später aufgelockert mit Schauern und kurzen Gewittern, dabei stürmisch, die Höchstwerte 21 bis 24 Grad. Aktuell in Berlin-Tempelhof 15 Grad, in Dahlem 13, in Cottbus 16, in Frankfurt-Oder 11 Grad. Morgen wechselhaft mit Sonne, ab Mittag auch Schauer und einzelne Gewitter 20 bis 24 Grad. Die Zeit 6.05 Uhr.
Thank you. Radio 3 am Morgen mit Anja Herzog.
Einen schönen Freitagmorgen wünsche ich Ihnen. Wenn Carla Bruni singt, dann rückt man mitunter automatisch ein bisschen näher an den Lautsprecher. Sie hat eine sehr sanfte Stimme und flüstert manchmal mehr, als sie singt. Lustig, das macht sie sogar mit einem Song der gar nicht so flüsterhaften Rolling Stones.
I've been holding out so long, I've been sleeping all alone, Lord, I miss you. I've been hanging on the phone, I've been sleeping all alone, I won't kiss you, yeah. Ooh, 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 been hiding in my sleep, been staring at my dreams, Lord, I miss you. I've been waiting on the hall, been waiting on your call, when the phone rings, just a friend of mine.
Mit einem Rolling Stones Song hier auf Radio 3. Miss You war das. Um 6:09. Freitag ist heute und das hier, das sind doch ganz vertraute Geräusche für Menschen in Berlin.
Radio 3. Berlin Sounds.
Ja, Vögel hören sie im Moment satt draußen. Ich fahre zum Beispiel jeden Morgen an einer Nachtigall vorbei. Die singt so laut am Lietzensee hier in Charlottenburg, dass ich mich schon gefragt habe, ob die überhaupt echt ist. Und der öffentliche Nahverkehr, der bietet so seine ganz eigene, unverwechselbare Klangwelt. Vögel und BVG, das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt aus dem großen, großen Klangkosmos in Berlin. Und wir feiern den bei Berlin Sounds. Da bekommen sie von uns jede Menge Musik, Konzerte, Dokus im Fernsehen, Konzertübertragungen, Podcasts. Erdgas viel, viel mehr. Und was das so im Einzelnen ist, das erfahren Sie bei uns heute Morgen so um 7:45 hier auf Radio 3. Und den Sound von Berlin, den hat jetzt auch Tobias Rempe jeden Tag im Ohr und vor Augen, denn er ist in Berlin angekommen und fängt jetzt an am Konzerthaus. Er ist der designierte Intendant dort und ich freue mich sehr. Mit ihm spreche ich heute Morgen um 8:50 hier auf Radio 3. Little breaks of silence, they form a wall. I try to turn my head to you, but instead I slip and fall. Nothing to hold on to. A little crack of laughter we both can see through, but then a cloud gets in the way, covers up this joyful view. Nothing to look up to. Feels like unspoken words. It's not the end of it, how it hurts. And it looks like we're in the same boat, trying to row in different directions. And it feels like we're of the same kind. Still I cannot get the connection. Well, I wonder how far I have to go to find and take the door that I've been looking for. We both would like to open up, we'd like to show what's going on inside our minds. For some reason I don't know to communicate with you. I put my hands against the wall, remember how it felt. Icy cold and hard like stone, so I try to make it melt. We could overcome now. Feels like unspoken. Dieser Song hier von Aline Cohen, eine deutsch-mexikanische Musikerin, Gründerin ihrer eigenen Band, der Aline Cohen Band. 6:14 ist es. Das Ezra Collective, das sind 5, eine Afro-Jazz-Band um die Brüder TJ und Femi Coeloso aus London. Dieser Song hier, der kommt von ihrem neuen Album, das heißt so schön, das heißt nämlich Dance, No One's Watching, also Tanz, guckt gerade keiner. Das ist so eine Art Konzeptalbum, eingeteilt in verschiedene Akte mit fließenden orchestralen Übergängen, die so die Türen zu den Tanz Böden der Welt öffnen, denn das Ezra Collective ist vor allem für sein hochenergetische Live-Performance bekannt und bringt dieses Gefühl auch mit aufs Album. Und wie gelingt Ihnen das? In diesem Song hier, The Herald, da mixen die ihre Studioaufnahmen mit Tonaufnahmen der großen Tournee von 2023. Da hören sie zwischendurch die tanzende Menge vor der Bühne und die haben richtig Spaß.
Radio 3. Der Stichtag.
19 Minuten nach 6 ist es und hier schauen wir heute auf den 6. Juni 1875, also auf den Tag heute vor 150 Jahren. Da wurde einer der wichtigsten deutschen Schriftsteller geboren, nämlich Thomas Mann. Und Katrin Krämer sieht sich nun vor der unlösbaren Aufgabe, dieses Mannes Leben und seiner Person in 3 Minuten 30 gerecht zu werden. Zumindest so ein bisschen.
Mann, Mann, Mann. Der Schöpfer so monumentaler Werke wie die Buddenbrooks, der Zauberberg und Josef und seine Brüder. Der Literaturnobelpreisträger von 1929 hat so viele Facetten, dass jede Jubiläumschronik schnell an ihre Grenzen kommt. Immerhin kann man den roten Faden sehen, der sich durch Manns Leben zieht. Seine innere Zerrissenheit. Was sein literarisches Schaffen betrifft, leidet er gehörig an Selbstzweifeln. Auch sein Gefühlsleben reibt ihn auf. Immer wieder fühlt er sich von oft viel jüngeren Männern angezogen. Unter anderem beschreibt er die Qualen verbotener Sehnsüchte in seiner Novelle Tod in Venedig von 1912.
Später lag Taggio vom Bade ausruhend im Sand, gehüllt in sein weißes Laken. Und auch wenn Aschenbach ihn nicht betrachtete, vergaß er fast niemals, dass jener dort lag.
Aber trotz seiner ausgeprägten homoerotischen Neigungen verliebt sich Thomas Mann in eine Münchnerin aus reichem Hause. 1905 heiratet er Katja Pringsheim. Das Leben mit ihr und den gemeinsamen 6 Kindern gibt ihm, dem Zauberer, wie sie ihn nennen, einerseits die Sicherheit einer bürgerlichen Existenz. Andererseits hindert ihn der Trubel im Haus oft am Schreiben. Wenn es ganz schlimm wird, dreht er eben das Grammophon auf, um seinen Lieblingskomponisten Richard Wagner zu hören. Paul Thomas Mann wird am 6. Juni 1875 in Lübeck geboren. In der großbürgerlichen Kaufmannsvilla mangelt es ihm und seinen Geschwistern an nichts. Nach dem Tod des Vaters, Thomas ist 16, zieht die Mutter mit den jüngeren Geschwistern nach München. Thomas bleibt in Lübeck, um noch ein Schuljahr nachzuholen. Das Abitur macht er nicht. 1901, erst 26, erscheint sein erster Roman, Die Buddenbrooks.
Ich glaubte nicht, dass ich es je mit einer großen Komposition würde aufnehmen können und wollen.
Einige Hafenarbeiter, die im Dienste des Konsuls standen, nahmen ihre Mützen ab. Man machte sich aufmerksam, stieß sich in die Seiten und sagte gedämpft, das Konsul Buddenbrook.
Für die Geschichte über den Verfall einer Lübecker Kaufmannsfamilie, der in seiner Heimatstadt für einen Skandal sorgt, bekommt Thomas Mann den Nobelpreis. Aber er schreibt nicht nur brillante, elegante und sehr unterhaltsame Literatur. Er veröffentlicht auch politische Schriften. 1918 wettert er noch mit seinen Betrachtungen eines Unpolitischen mit patriotischem Eifer gegen den Demokratismus. Empört sich dann aber über die kulturzerstörerische und menschenverachtende Barbarei der Nationalsozialisten. 1933 emigriert er in die Schweiz, 1938 in die USA. Von hier wendet er sich während des Zweiten Weltkriegs in Radioansprachen an die deutschen Hörer.
Euch zu warnen ist der einzige Dienst, den ein Deutscher wie ich euch heute erweisen kann.
Nach der Kapitulation kommt Thomas Mann 1949 nach Frankfurt und Weimar, wo er den Goethe-Nationalpreis bekommt. Er wird aber nicht nur bejubelt, sondern wegen seiner Belehrungen aus dem fernen Amerika auch angefeindet. Im August 1955, also kurz nach seinem 80. Geburtstag, stirbt Thomas Mann in Zürich, wo er und Katja seit 1952 lebten. Geboren wurde der mannigfaltige Magier, der Schriftsteller, politische Denker, der zerrissene Mensch, der Mann mit den vielen Facetten, dem man in dieser kurzen Zeit kaum gerecht werden kann, heute vor 150 Jahren.
Katrin Krämer war das zum 150. von Thomas Mann im Stichtag heute. Und Thomas Mann treffen Sie bei uns heute Morgen auch noch einmal um 20:09, um 8:40 Uhr. Dann kommt mein Kollege Frank Dietschreit und empfiehlt Ihnen einen Klassiker von Thomas Mann zum Wiederlesen. Die Buddenbrooks ist aber auch ein tolles Buch. Und das hier ist Laura López Castro, spanisch-deutsche Sängerin.
Canto azul que busca el mar, tata un.
Das ist ein Klavierstück von François Couperin, Barockkomponist, La Musette de Taverny. Und das war nicht für ein Klavier, das haben Sie vielleicht auch gerade festgestellt. War aber auch nicht, also ein Klavier vielleicht schon, aber es war nicht für zwei Hände, auch nicht für vier Hände, es war für fünf Hände. Das kann auch ein Alexandre Tarot nicht ohne Technik machen. Hat er hier natürlich eingesetzt. 6.28 Uhr ist es.
Radio 3. Kultur kompakt.
Und da ist Florian Romberg. Guten Morgen, Florian.
Hallo, Anja.
In der Kulturkirche in Neuruppin, das ist deine erste Meldung, wird heute der Fontane Literaturpreis verliehen.
Und der geht in diesem Jahr an die Schriftstellerin und bildende Künstlerin Lisa Krenzler. Die Jury würdigte Krenzler als Grenzgängerin zwischen den Künsten, die mutig in literarisches Neuland aufbricht und moderne sowie tradierte Literaturmuster, Sprachstile und Kunstformen zu einem originellen Werk verbindet. Lisa Krenzler erhält den Preis für ihr jüngstes Werk mit dem Titel Mariens Käfer. In dem Buch entwirft die Autorin und Malerin ein Märchen über einen strahlend blauen Käfer, der sich nachts aus dem Paradies schleicht und allerlei Turbulenzen erlebt. Kurz vor Tagesanbruch quetscht er sich dann wieder durch einen Mauerspalt, um unentdeckt wieder ins Paradies zurückzugelangen. Doch seine Ausflüge, die bleiben nicht ohne Folgen. Und bei uns auf Radio 3 zu Gast hat Lisa Krenzler schon erzählt, warum er das macht.
Das Ausbrechen bedeutet für mich eben ja das Ausbrechen aus dem, was die Gesellschaft, in diesem Fall die Gesellschaft des Paradiesgärtleins, von einem Insekt oder Menschen erwartet.
Die Schriftstellerin Lisa Krenzler zu ihrem neuen Buch Mariens Käfer. Heute bekommt sie dafür den Fontane Literaturpreis.
Ich finde, das klingt total schön und poetisch.
Ja, schöne Geschichte.
Unbedingt lesen, genau. Nach 15 Jahren kehrt jetzt der Schauspieler Tom Felton als Draco Malfoy in Harry Potter zurück. Allerdings muss man gleich mal den Zahn ziehen, nicht auf die Leinwand.
Ja, du hast schon eigentlich die wichtigste Info verraten. Es gibt leider keinen neuen Harry Potter Teil.
Das wäre jetzt auch eine echte Sensation.
Das wäre jetzt wirklich eine Sensation gewesen. Aber Tom Felton übernimmt immerhin ab November erneut die Rolle des blonden Rivalen von Harry Potter. Und zwar diesmal auf einer Broadway-Bühne. Der 37-Jährige feiert damit sein Debüt am Broadway in der Produktion Harry Potter and the Cursed Child. Die limitierte Spielzeit soll mehrere Monate dann bis März andauern. Das Theaterstück spielt 19 Jahre nach dem Ende der ursprünglichen Geschichte. Draco ist dann inzwischen schon Vater und schickt gemeinsam mit Harry, Ron und Hermine sein Kind nach Hogwarts. Felton ist der erste Schauspieler aus dem Filmensemble, der in einer Hauptrolle am Broadway zu sehen ist. Nach dem Ende der Harry-Potter-Reihe spielte Felton unter anderem in Planet der Affen Prevolution und veröffentlichte 2022 seine Memoiren unter dem Titel Beyond the Wand.
Memoiren mit Mitte 30.
Etwas
cool,
früh,
oder?
Dachte ich auch.
Ja. Jetzt hast du noch einen Tipp für uns. In der Berliner Alten Nationalgalerie, da eröffnet heute eine neue Ausstellung.
Die Alte Nationalgalerie führt die Skulpturen zweier Künstler zusammen, deren Werk und Wege sich in Paris mehrmals kreuzten. Camille Claudel und Bernhard Höttger, beide vereinte das Streben nach Anerkennung durch den Großmeister Auguste Rodin. Gleichzeitig versuchten sie aber auch, sich von ihm zu lösen. Inmitten der Pariser Avantgarde entwickelten sowohl die französische Bildhauerin als auch der 10 Jahre jüngere deutsche Bildhauer eine künstlerische Lebendigkeit, die internationale Strahlkraft entfaltete. Der Galerist Eugène Blot richtete den beiden Künstlern im Jahr 1905 schon eine Doppelausstellung ein. Präsentiert wurden dort 12 Bronzen Claudels und 33 Bronzeplastiken von Oetker zusammen mit Gipsen und Zeichnungen. Bis auf wenige verschollene Arbeiten von Höttger zeigt eine neue Sonderausstellung in der Alten Nationalgalerie jetzt alle damals ausgestellten Arbeiten. Und zu sehen ist die Ausstellung in der Alten Nationalgalerie auf der Museumsinsel ab heute außer montags immer von 10 bis 18 Uhr.
Und noch mehr dazu gibt es bei uns auf radio3.de oder in der App im Gespräch zu dieser neuen Ausstellung mit unserer Kunstkritikerin Silke Hennig. Das war Florian Romberg an dieser Stelle. In einer Stunde hören wir dich wieder, Florian.
Bis später.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB. Vier Seiten nur und die ganze Welt der Musik. Melancholisch und zart, virtuos und wild. Glücklich ist, wer das Instrument bei Solistin Antje Weithaas studieren darf. Eine Meisterin der Violine, eine Meisterin im Unterrichten.
Ich wollte hier in der Hans Eisler studieren und sehr besonders mit Antje Weithaas.
Wir haben Ihre Klasse der Musikhochschule Hans Eisler zu Gast im Radio 3 Kultursalon. Moderatorin Fanny Tank fragt nach, was ist von Antje Weithaas zu lernen? Was sind die eigenen Pläne? Und mal ehrlich, in welchen Momenten will man die Geige in die Ecke pfeffern? Musik und viele Geschichten. Die Absolventen im Radio 3 Kultursalon im Studio 14 der RBB Dachlounge. Am Mittwoch, 19 Uhr. Jetzt anmelden auf unserer Website. Radio 3, wie es euch gefällt.
Und das hier ist der Portugiese Rodrigo Leao und der singt hier von einer göttlichen Komödie. Rodrigo Leao mit seiner göttlichen Komödie um 6.37 Uhr. Und das hier ist Wassis Diop, ein senegalesischer Musiker, der mischt traditionelle senegalesische Volksmusik mit Pop und Jazz.
Leben.
Nakasanya elba,
Assis Diop, habe ich gerade gesagt, der mischt traditionelle senegalesische Volksmusik mit Pop und Jazz. Und falls Sie es gerade erkannt haben, Sie haben richtig gehört. Ja, da steckte ein Song der Talking Heads drin, ein Klassiker. Once in a Lifetime, 6.40 Uhr wird es gleich. Dass der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban von EU-Regeln nicht so viel hält, das ist ja hinlänglich bekannt. Aktuell plant er ein Gesetz, das die Arbeit von Nichtregierungsorganisationen einschränken soll, die Geld aus dem Ausland erhalten. Und schon im April wurde in Ungarn ein Gesetz verabschiedet, das Pride-Paraden verbietet, also Märsche von Homosexuellen und anderen sexuellen Minderheiten. Am Christopher Street Day, das ist ja der 28. Juni, soll in Budapest jetzt so eine Parade stattfinden. Die Menschen, die daran teilnehmen, müssen mit empfindlichen Strafen rechnen. Und dagegen regt sich jetzt Protest. In Deutschland haben namhafte Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft einen offenen Brief unterzeichnet, in dem die ungarische Regierung aufgefordert wird, die Charta der Grundrechte der Europäischen Union zu achten. Die Schriftstellerin Theresia Mora hat den mit unterzeichnet. Sie wurde in Ungarn geboren und kennt die Situation dort genau.
Ungarn ist kein LGBTQ-freundliches Land. Allerdings ist Budapest wiederum eine weltoffene und liberale Stadt, auch regiert von einem ebensolchen Bürgermeister, Gergely Karácsony, der sich sofort mit der Pride solidarisiert hat. Und es ist davon auszugehen, dass er anwesend sein wird. Von anderen größeren oppositionellen politischen Akteuren höre ich nichts, keine Namen. Jedenfalls haben diese Parteien offensichtlich Angst, dass ihre konservativen Wähler verärgern könnten, wenn sie sich solidarisieren würden mit der Pride.
In Ungarn gelten Worte wie Schwuler oder Jude tatsächlich als Schimpfwörter auf Schulhöfen und weit darüber hinaus. Das erklärt Theresia Mora. Es sei nicht ausgeschlossen, dass es am 18. Juni Gegendemonstrationen gegen die Pride geben könnte. Nein, am 28. natürlich. Trotzdem wird sie stattfinden, die Parade. Da ist sie sich ganz sicher.
Ich selbst werde anwesend sein, weil ich erstens wirklich genug habe vom Treten von ohnehin bedrohten Gruppen. Und zum anderen habe ich natürlich als quasi Ausländerin nicht so viel zu befürchten. Ich weiß, dass ungarische Freunde von mir eher Angst vor Geldstrafen und Schikanen haben. Und wir werden sehen, wie viele von ihnen sich doch auf die Straße trauen.
Denn dass das Verbot der Pride-Parade ein bewusster Angriff auf die Meinungs- und Versammlungsfreiheit ist, sei vielen Ungarn bewusst, sagt Theresia Mora. Mit diesen Menschen möchte sie sich solidarisieren. Sie unterstützt die Initiative Europe is Watching, die den offenen Brief an die Regierung Orban, die deutsche Bundesregierung, aber auch an die Europäische Union geschrieben hat.
Ich finde es insgesamt wichtig, bei allen diesen Vorkommnissen, wo es um die Bedrohung von Grundrechten oder von Menschenrechten geht, dass man sich natürlich dagegen aussprechen muss und dass natürlich ein Druck aus dem Inneren und aus dem Ausland kommen wird und natürlich auch von der EU.
Das sagt Theresia Mora. Neben ihr haben auch der Pianist Igor Levit, die ehemalige Kulturstaatsministerin Claudia Roth und auch der Fußballer Thomas Hitzlsperger den offenen Brief unterschrieben, in dem die ungarische Regierung aufgefordert wird, die Charta der Grundrechte der Europäischen Union zu achten. Das sei nochmal wiederholt. Ja, geben wir die Hoffnung nicht auf, dass er dort gelesen wird und im besten Fall verstanden. Musik.
on. I packed a picnic like I'm seriously on food. Had more wine than I knew what we'd do. And I just don't know what it is. I just don't know what it is to be free, to hold and have somebody lean on me. You can blame it on your teachers, you can blame it on the weather. Father didn't stick together. Someday, my friends, it's gotta make sense in our heads. Can't make up our minds till we wake up and make our bed. Then just don't know what it is. I just don't know what it is to be free, to hold and have somebody lean on me.
Rastlosen Langhorn Slim haben Sie ja gehört. Restless heißt dieser Song von ihm. Und die hier kommt aus Stuttgart, lebt heute in Berlin. Olivia Trummer. 2020 hat sie den Jazzpreis Baden-Württemberg bekommen. Eine Grenzübertreterin, spielt klassische Klavierkonzerte ganz genauso wie Jazz-Sessions. Tolle Pianistin mit einer ebenso tollen Stimme und ihre eigenen Songs schreibt sie auch. Heute erscheint ihr neues Album, das heißt Like Water. Und damit ist sie jetzt auch gerade auf Tour unterwegs. Heute Abend in Sanremo in Norditalien. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit für spontan Entschlossene, aber Ende Juni am 29. da kommt sie auch nach Berlin, nach Hause, also im Pianosalon Christofori in Berlin. Hier kommt der Titelsong vom neuen Album Like Water, Olivia Trummer.
Floating on the waters of her love, I've arrived. Knowing there is nothing more to ask for in life. We are like fish inside a tender swish. Together we can swim across the sea. For poor or rich, I am without a wish. If only you were still with me inside the ocean of our love. Longing and belonging, you are mine, and I'm yours. Come follow me, and we will see how we are drifting on the giant waves of life. Fluidity is like eternity, there's nothing that could break it. We're like water.
Stay with
belonging and belonging, you are mine and I'm yours. Come follow me and we will see how we are drifting on the giant waves of life. Fluidity is like eternity, there's nothing that can break it. We're like water.
Das ist Olivia Trummer mit Like Water. Das kommt vom gleichnamigen Album und das ist wirklich ein nagelneues Album. Neuer geht's auch überhaupt nicht. Das erscheint nämlich genau heute. Und am 29. Juni stellt Olivia Trummer das dann in Berlin vor. Heute ist aber erstmal der 6. Juni, 6.50 Uhr, also 10 Minuten vor 7, Zeit für die Worte für den Tag. Heute wieder mit Pastorin Charlotte Fehmer vom Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden.
Guck mal, Mama, ruft meine Tochter und im ganzen Laden wird es mucksmäuschenstill. Spannung liegt in der Luft. Ich bin mit meiner Tochter im Geschäft für Kinderbrillen und außer uns ist noch eine andere Familie da, Eltern und ihr Baby. Ungefähr 6 bis 9 Monate alt, schätze ich. Selbst aus der Entfernung erkenne ich, dass das Baby nicht richtig sehen kann. Es blickt ins Leere und wirkt irgendwie teilnahmslos. Die Mitarbeiterin flüstert uns zu: Das Kleine hat seit der Geburt eine starke Sehschwäche. Es sieht alles nur ganz, ganz verschwommen und bekommt jetzt seine erste Brille. Das wird für das Kind ein himmelweiter Unterschied sein und wir dürfen leise zugucken. Und tatsächlich, eine andere Mitarbeiterin setzt dem Baby die Brille auf und es reißt die Augen riesig weit auf. Unglaublich staunend sieht es aus. Unsere Beraterin erklärt uns, es kann den Unterschied sofort wahrnehmen. Das Verschwommene wird klar. Das Kind erkennt zum ersten Mal seine Umwelt und vor allem seine Eltern. Und das ist für uns auch klar erkennbar. Die Eltern sehen in den Augen ihres Kindes, dass sie von ihm erkannt werden. Man sieht ihnen an, wie sie das berührt. Alle Augen leuchten. Was für eine tiefe Erfahrung, nicht nur für Kinder. Ich kann andere ansehen und ich bin selbst liebevoll angesehen. Ich erkenne mich im anderen wieder, erlebe und spüre, wir gehören zusammen. Völlig unabhängig davon, wie gut man selbst mit den Augen sehen kann oder als blinder Mensch die Welt mit allen anderen Sinnen wahrnimmt. Es ist ein Grundhunger von uns Menschen, wie Psychologinnen sagen, den liebevollen Blick des anderen spüren und darin erkennen, ich habe ein Ansehen, eine unantastbare Würde, einen bedingungslosen Wert. Auch Gott schaut uns Menschen so freundlich an, mit leuchtenden Augen voller Liebe und Staunen. Das wird uns sonntags am Ende eines Gottesdienstes oft zugesprochen, mit diesem alten Segenswort. Der Herr segne dich und beschütze dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr wende dir sein Angesicht zu und gebe dir Frieden. Diesen freundlichen Blick wünsche ich Ihnen heute.
Und das waren die Worte für den Tag von Pastorin Charlotte Fehmer aus Berlin, Evangelische Kirche. Das hier jetzt ist der Kaktus-Kanal, der Cactus Channel. Die kommen aus Australien und machen Funk. We'll be right back. The Color of Don Don mit dem Kaktus-Channel auf Radio 3. Der neue Bundesdrogenbeauftragte Henrik Streeck will Digitalsucht zum Thema machen. Das ist eine Sucht, die viele betrifft und besonders gefährdet sind Kinder und Jugendliche. Warum das so ist, was man dagegen tun kann, das weiß der IT-Experte Julian Böhler und mit ihm spreche ich gleich kurz nach 7 hier auf Radio 3. Und das hier ist eine Band mit dem schönen Namen The Swing Vergnügen und der Titel ihres Songs steht dem in nichts nach, My Friseur.
Every week I go get cut my hair. Every week I go get cut my hair. 'Cause I'm in love with the daughter of my friseur. Every week I go, I know I will be there. Well, every week I go, I know she will be there. 'Cause she's daddy's good girl and I know I love her.
She's the cutest girl we've ever seen. She's a real Caesar scream. When she sweeps, it's her way. One day you'll be a part of her.
Well, every week I go get cut my hair.
Cut, 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 cut.
Well, every week I go get cut my hair.
Cut, 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 cut.
'Cause I'm in love with the daughter of my friseur.
She's a real Caesar queen. When she sweeps his hair away, one day you'll be a part of her.
Every week I go get cut my hair. Every week I go get cut my hair. 'Cause I'm in love with the daughter of my friseur. I know one day her daddy won't sit there. I feel great one day, I will stand there. I'm only afraid of losing. I can't stand losing. I can't stand losing. I can't stand losing. I can't stand losing all my.
Ein Nachmittag in einem märkischen Schlossgarten mit Fontäne und Herrenhaus. Blumen duften, ein laues Lüftchen weht, dazu Musik. Ein singendes Streichquartett, das Berliner Orbis-Quartett spielt und singt. Sogar auf Arabisch. Eine Komposition der libanesischen Sängerin Fairuz für Streichquartett arrangiert. Ein Frühlingsnachmittag mit Musik in romantischer Umgebung. Sie können ihn erleben. Bei den Havelländischen Musikfestspielen. Das Open-Air-Konzert mit dem Orbis-Quartett im Schlossgarten Kleßen am 14. Juni um 16 Uhr. Radio 3, wie es euch gefällt.
7 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Bundeskanzler Merz hat nach seinem Antrittsbesuch bei US-Präsident Trump in Washington ein positives Fazit gezogen. Merz sagte am Abend in der ARD, man habe ein Fundament für sehr gute persönliche und politisch zielführende Gespräche gelegt. Nach Angaben des CDU-Politikers wurde vereinbart, dass Deutschland und die USA in Handelsfragen enger zusammenarbeiten. In einem Interview mit der Deutschen Welle ergänzte Merz, er habe den Eindruck, dass Trump ernsthaft daran interessiert sei, sich im Zollstreit mit der EU zu einigen. Laut Merz hat Trump außerdem eine Einladung nach Deutschland angenommen. Ein Termin stehe aber noch nicht fest. Der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Huck Verdi, bewertete das Treffen als Erfolg. Auch der Grünen-Politiker von Notz äußerte sich anerkennend. Die Europäische Union hat Handelsvorteile für die Ukraine nach 3 Jahren auslaufen lassen. Wie die EU-Kommission mitteilte, gelten seit Mitternacht wieder die alten Regelungen. Es solle aber möglichst schnell ein neues Abkommen ausgehandelt werden. Die EU hatte nach Beginn des russischen Angriffskrieges vor gut 3 Jahren ukrainische Waren von Zöllen befreit, um die Wirtschaft des Landes zu stärken. Dagegen haben Landwirte vor allem in den östlichen EU-Ländern protestiert. Sie kritisierten eine unfaire Konkurrenz durch günstige Agrarimporte aus der Ukraine. Jetzt gilt wieder, dass nur für begrenzte Warenmengen die Importzölle reduziert werden. Die israelische Luftwaffe hat wieder Angriffe auf die Hisbollah-Miliz im Libanon geflogen. Eigentlich gilt seit November eine Waffenruhe. Laut Israel stellt die Hisbollah aber in Vororten von Beirut und im Süden des Landes massenweise Drohnen her. Mehrere unterirdische Anlagen dafür habe man jetzt getroffen. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Der libanesische Präsident Aoun hat die Angriffe verurteilt. Besonders verwerflich nannte er es, dass sie am Vorabend des Opferfestes geflogen wurden, einem der wichtigsten Feste für Muslime weltweit. Die Bezüge der Abgeordneten im Bundestag werden weiterhin jedes Jahr angepasst, in aller Regel angehoben. Das Parlament hat am Abend beschlossen, diesen Automatismus beizubehalten. Linke und AfD stimmten dagegen. Hauptstadtkorrespondent